Wir haben ja nicht Bibelwoche, sondern Bibelmonat. Wir sind in der Apostelgeschichte, lesen in den Häusern verschiedene Texte aus der Apostelgeschichte und heute die dritte Predigt. Wir sind heute in Apostelgeschichte 12. Da ist heute das ganze Kapitel dran. Ich lese Ausschnitte davon im Verlauf der Predigt und beginne mit Vers 1 bis 8. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn auf und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es, und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Liebe Gemeinde, lasst uns heute früh zuerst über Könige und Königshäuser reden. Also ich weiß nicht, wie affin du dazu bist. In Sachsen haben wir seit August dem Starken ja durchaus einen Bezug dazu. Der hat ja unserem Freistaat einen gewissen Glanz verliehen. Jetzt Freistaat, früher waren wir sogar mal Königreich. Auch wenn August der Starke eine ganz andere Konfession als seine Untertanen hatte, er war ja katholisch, und nicht evangelisch wie der Rest der Mannschaft. Warum erzähle ich das? Das Leben eines Königshauses ist ja durchaus spannend. Manche Menschen beschäftigen sich gern damit, denken wir nur an England und die Windsors heute noch und König Charles, wo dann das Leben eines ganzen Landes stillsteht, wenn der König gekrönt wird. Heute geht es nicht um England, nicht um August, sondern um Herodes. Von dem habe ich gerade gelesen, Herodes Agrippa der Erste. Wenn du schon mal an Weihnachten in der Kirche warst, kannst du mit dem Namen Herodes etwas anfangen. Denn das ist meistens der kommt da irgendwie vor, das ist dieser böse König, der eben die Kinder umbringen will. Herodes Agrippa der Erste ist sein Enkelkind. Und er hat relativ viel von dem gleichen Gebiet gehabt wie sein Großvater. Ganz viele Stück für Stück immer wieder was dazu gewonnen. Es gibt einen Geschichtsschreiber, Josephus heißt er, der hat ganz viele Geschichtsbücher geschrieben. Der schreibt sehr positiv über Herodes, dass er mild im Temperament war, human gegenüber den Ausländern. Und er wollte gern gewisse Gesetze und Opfer einhalten und war den Juden nahestehen. Also bei Josephus kommt der Herodes ganz gut weg. Ich habe aber gerade was anderes gelesen, wo aus unserer Sicht wahrscheinlich wir sagen würden, der kommt nicht so gut weg. Er versucht beim Volk Gunst zu erlangen. Ist ja meistens nicht schlecht für einen König, wenn man mit seinem Volk klarkommt. Man mag sich gegenseitig, dann passt es ganz gut. Und die Mehrzahl der Leute sind Juden. Und er versucht, die Gunst dahin zu erlangen, indem er die Christen, die eine ganz kleine Minderheit sind, denen nachzugehen. Jakobus tötet er. Es war einer der Jünger, einer der Apostel. Und dann sperrt er Petrus ein, weil er merkt, es hat ja schon mal funktioniert, die Leute waren ganz begeistert davon, was ich gemacht habe, mache ich nochmal. Jetzt schreit es in dir vielleicht auf, gut, das ist ein ganz schlechter König, der ist ungerecht, aber wie kam es zu dieser ganzen Situation, dass Petrus im Gefängnis steckt? Naja, ein König hat einfach Macht zu tun, was er will. Die Macht ist ihm verliehen. Und so ist überhaupt unsere Welt geordnet. Wir leben jetzt nicht mehr in dem Königreich Sachsen, aber haben eine Demokratie. Aber auch dort gibt es gewählte und geteilte Machtausübung. Wir versuchen, das gut zu ordnen. Mein erster Gedanke heute für dich ist, Menschen haben Macht über andere. Im Kleinen hast du das auch. Jetzt nicht als König, also außer du spielst mal König und bist noch jünger oder so, aber so im echten Leben haben wir Macht über andere. Bei uns klingt das immer so negativ und wir wollen das gar nicht so gern hören. Aber zum Beispiel jeder, der Kinder hat, der hat Macht über andere. Denn der sagt seinen Kindern, dann essen wir, dann gehst du ins Bett. Und dann ist die Frage, klappt das oder klappt das nicht zu Hause? Aber das ist eine andere Frage. Du hast in diesem Bereich eine Macht bekommen. Oder du bist auf Arbeit und leitest ein oder zwei Mitarbeiter. Dann hast du Macht über andere. Und Macht ist nicht an sich etwas Schlechtes. Das ist was Gutes, was gut geordnet ist. Die Frage ist ja nur, wie setze ich das ein in meinem Bereich? Wie setze ich das ein, wo ich über andere gesetzt bin? Mit meiner Verantwortung, würden wir vielleicht sagen. Weniger Macht. Wie setze ich das gut ein? Die Geschichte von Herodes geht weiter. Ich lese ab Vers 20 noch drei Verse weiter. Herodes war zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist die Stimme Gottes und nicht eines Menschen. Alsbald schlug der Engel des Herrn ihn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Also wir hatten den machtvollen König, der Leute ins Gefängnis werfen kann, der kraftvoll ist, aber kein gutes Ende nimmt, weil er auch seine Macht nicht für Gutes und für das Gute einsetzt. Das ist im Alten Testament nichts Neues, da gibt es ja gute Könige, mittelgute und schlechte. Halt so wie im wahren Leben. Und das hatte dann aber immer auch langfristig Auswirkungen auf das ganze Land, auf das ganze Volk. Dass dort, wo Leute Verantwortung haben, wenn sie die gut eingesetzt haben, hat es Segen gebracht. Dort, wo Menschen Macht schlecht ausüben, na, dort führt es zum weniger Guten. Herodes übt Macht aus, aber er überhebt sich. Er fühlt sich wie Gott. Der hat natürlich Macht, der konnte viel tun. Und dann stirbt er sogar. Das heißt, der erste Gedanke ist, Menschen üben Macht über andere aus. Aber das zweite, wer verleiht denn die Macht? Gott verleiht alle Macht über diese Welt. Er ist der Herr der Welt. Und alles, was wir auch, was du an deinen kleinen Machtbereichen haben, das ist etwas, was dir von Gott geliehen, verliehen ist. Und es bleibt, auch wenn du das vielleicht manchmal nicht siehst, dass Gott der Herr dieser Welt ist. Psalm 24 heißt es: Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Gott ist der Chef der Welt. Aber er verleiht auch Macht, er nimmt uns Menschen mit hinein. Das fängt bei Adam und Eva schon an, dass die Menschen einen Schöpfungsauftrag bekommen. Dass Adam und Eva gesagt wird: Ihr sollt diese Welt bebauen und bewahren. Ihr habt einen Auftrag, ihr habt Macht bekommen, diese Welt zu gestalten. Vielleicht machst du das ganz praktisch in deinem Garten, indem du da schöne Obstbäume hinsetzt oder einen Pool baust, was weiß ich, was du in deinem Garten tust, oder einen Pizzaofen aufbaust, dass es eben schön ist. Du hast verschiedene Lebensbereiche, in denen dich Gott gesetzt hat. Und dort darfst du wirken. Aber diese Macht ist dir geliehen von Gott her, der alle Macht über diese Welt hat. Und jetzt gibt es einen zweiten Fokus in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Kapitel, und da geht es um uns als Gemeinde. Nämlich um den Auftrag, den Fokus und die Macht, die wir als Gemeinde von Jesus bekommen haben. Ich will aus den letzten Wochen kurz zusammenfassen, Apostelgeschichte. Wir haben angefangen, ganz am Anfang, Jesus verlässt diese Welt. Er sagt, wartet und betet, dann bekommt ihr den Heiligen Geist. Die Jünger warten, sie erhalten den Heiligen Geist, Petrus predigt, die Gemeinde wächst, Leute kommen zum Glauben, es wird immer mehr, immer mehr. Und die Gemeinde lebt in enger Gemeinschaft zusammen. Sie teilen miteinander, ein Herz und eine Seele. Dann kommen natürlich auch Konflikte auf, wie versorgen wir andere, die müssen gelöst werden. Wo sich die Gemeinde entscheidet, das müssen andere Leute tun, die Apostel, die bleiben beim Wort und beim Gebet. Das ist die erste Priorität. Und wenn man so denkt, oh, jetzt ist schön, jetzt ist alles gut, dann setzt die Verfolgung ein. Es kommt Widerstand, die Jünger werden verfolgt, Stephanus stirbt, der erste Märtyrer. Und damit geht aber die ganze Gemeinde über ihre Grenzen hinaus. Sie gehen weiter, sie gehen ins ganze Land und erzählen von Jesus. Die Widerstände bleiben, aber die Gemeinde wächst. Gottes Kraft ist da, auch beim Gegenwind. Und jetzt ist es aber so, der Gemeindeleiter, der Petrus, der oben dran steht, der wird ins Gefängnis geworfen. Das haben die schon mal erlebt, aber jetzt wieder. Und das ist ja immer die Frage, na gut, was machen wir denn jetzt? Wisst ihr, wie es euch geht? Was könnte eine Gemeinde in so einer Situation, der immer schon predigt oder der eigentlich dafür verantwortlich ist, nicht mehr da ist? Die Gemeinde könnte sich aufregen. Der Herodes, was hat er wieder für eine Idee gehabt? Sie könnten eine Gerichtsverhandlung anstreben, um Petrus zu befreien, sich irgendeinen Juristen suchen, der die Klauseln ganz gut kennt im Römischen Reich und sagt, den holen wir wieder raus. Sie könnten klagen und mutlos werden in der Gemeinde. Aber von der Gemeinde wird gesagt, dass sie zusammenbleiben und beten. Meckern, es wäre okay gewesen. Klagen, ja, okay. Aber sie beten zusammen. Und ich habe das vorhin schon vorgelesen, Petrus kommt frei. Ein Engel befreit ihn. Und Petrus wird hinaus auf die Straße geführt. Und als er wieder zu sich kommt, heißt es, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Und als er am Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Sie sprachen, es ist sein Engel. Und Petrus klopfte weiter an. Als sie nun aufmachen, entsetzten sie sich. Petrus aber winkte mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis verkündet hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. In der Bibel ist durchaus Humor, stell dir das vor. Du betest als Gemeinde, unser Gemeindeleiter sitzt im Gefängnis, Herr, tu etwas! Und es klopft an der Tür. Und der an die Tür geht, freut sich. Hurra, ich höre Petrus. Und geht wieder rein. Sagt, ich habe seine Stimme gehört und alle in der Gemeinde sagen, du hast eine Macke. Das stimmt doch überhaupt nicht. Und sie, doch, habe ich getan. Und Petrus klopft weiter und steht so vor der Tür. Nochmal, der war im Gefängnis, ne? Es ist gefährlich. Er steht da auf der Straße und wird nicht reingelassen von seinen Freunden. Die Gemeinde wird hier nicht schön geredet. Das sind jetzt nicht die Glaubenshelden, die zusammen beten und dann so erwarten, oh, der Herr wird das und das tun, sondern das sind ganz einfache Leute wie du und ich, die zusammen beten und erwarten, dass Gott etwas tut. Und sie können es nicht mal glauben, wenn der Herr was tut. Und Petrus kommt rein und sagt, was Gott getan hat. Die Gemeinde bleibt bei dem Auftrag, und das ist unser Auftrag, den wir haben, erzählt von Jesus. Bleib beim Wort und bleib beim Beten. Die Strategie der Gemeinde, wenn man das so nennen will, ist das gemeinsame Gebet. Das ist die Kraft, die die Gemeinde hat. Wie gesagt, die Leute waren damals keine großen Helden. Die haben da mit zittrigen Knien und Händen gesessen. Die hatten Angst, ob sie selber ins Gefängnis kommen. Aber sie haben gebetet. Und das, was die Geschichte von Petrus zeigt, ist, Gott kann aus Gefängnissen freisetzen. Und das nicht nur im praktischen Sinn, sondern auch im übertragenen Sinn. Das Evangelium befreit. Wer an Jesus glaubt, der wird frei durch das Evangelium und schenkt dir eine Freiheit, die keiner dir nehmen kann. In Jesaja heißt es, dass Gott die gute Botschaft bringt, dass die zerbrochenen Herzen verbunden werden, dass den Gefangenen die Freiheit verkündet wird, die Gebundenen frei und ledig werden sollten. Dies die, die trauern, getröstet werden. Leute, wenn Jesus bekannt gemacht wird, werden Menschen frei. Wie viele Menschen, vielleicht auch die wir heute da sitzen, haben Angst? Angst vor der Zukunft? Vielleicht Angst, irgendwas im Leben falsch zu machen? Angst vor dem Versagen, Angst vor Leuten, denen sie so begegnen, mit denen sie vielleicht zu Hause leben. Und sie in die Schule müssen, irgendwelche Lehrer, Angst vor neuen Situationen. Und diese Geschichte sagt uns, das Evangelium setzt frei. Und Gott hat seiner Gemeinde eine Macht, eine Vollmacht gegeben, das gemeinsame Gebet, um dort, wo Leute gefangen sind, frei zu werden. Dass sich Gefängnismauern öffnen. Dort, wo du innerlich völlig fertig bist und denkst, das war schon immer so, das ging nie anders. Dass du frei wirst. Menschen berichten davon, dass sie Todesgedanken haben, ihr ganzes Leben lang. Depressive Gedanken, nur und nur. Und das Evangelium sagt, es ist ein Weg in die Freiheit. Und der Engel des Herrn kommt und die Gefängnistüren springen auf. Und Petrus geht in die Freiheit. Ich habe das in der Seelsorge im persönlichen Gebet, im persönlichen Gespräch immer wieder erlebt. Da kommt jemand zu dir, man redet über ein gewisses Thema und irgendwann kommt man an den Punkt, wo jemand sich öffnet und sagt, da hängt es bei mir. Und sagt, das ist wirklich schwer. Das ist dunkel in meinem Leben. Da geht nichts weiter. Da ist keine Hoffnung mehr da. Das kann ich auch niemandem erzählen und das will ich auch nicht. Und da fühlt sich das an, das Herz des Menschen, so als ob er in einer Gefängniszelle drin sitzt, wo es dunkel ist und finster. Und weil man da schon Jahre drin ist, ist man auch, na, das muss immer so sein und so bleiben. Und was ist Gebet? Gebet ist nichts anderes, als dass wir mit Jesus in diese Gefängniszelle gehen, wo derjenige sitzt mit seiner Angst, mit seiner Gebundenheit und sagen, Herr, bring dein Licht rein. Du bist das Licht der Welt. Und sich diese Gefängnistür im übertragenen Sinne auftut und jemand erlebt, ich werde frei. Mensch, die Tür geht auf, ich kann rausgehen. Und immer wenn Jesus kommt, ist da neue Hoffnung und Trost. Ich will enden. Die Macht, die uns gegeben ist als Gemeinde, ist das Gebet. Und das Erste ist, dass wir uns jede Woche zum Gottesdienst hier treffen. Und wenn du nicht da bist, fehlst du. Du fehlst wirklich. Gebet ist ein Teil im Gottesdienst, deswegen haben wir zweimal im Monat Gebetskreise, auch in Wolkenstein an anderen Wochenenden. Und wenn du da beim Gebet nicht da bist, fehlst du auch. Warum? Weil du Menschen in unserem Ort kennst, die kenne ich gar nicht und da habe ich gar nicht so einen Bezug dazu. Und für die beten wir dann. Damit Gefängnistüren aufgehen, dass Menschen frei werden, dass Menschen geholfen wird. Geht nicht immer darum, dass die gleich Christen werden, aber dass diesen Menschen geholfen wird, das ist unser Auftrag als Gemeinde. Warum gibt es uns hier, nicht nur weil wir eine schöne Kirche haben, sondern dass wir den Menschen in unseren Orten dienen und Licht hineinbringen. Uns ist Macht gegeben als Gemeinde. Es fühlt sich vielleicht nicht immer so an, aber unser Herr ist Gott, der alle Macht in dieser Welt hat, auch über jeden König, über jeden Kanzler. Und deshalb gibt es uns als Gemeinde, dass wir diesen König anbeten, Jesus, unseren Herrn. Und das wollen wir jetzt tun, auch mit dem nächsten Lied. Lasst uns ihn anbeten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.